Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Moin, moin zur Lebenslange 1, dem werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Heute, 6.5.22, ein ganz, ganz besonderer Tag. Ihr werdet euch sicherlich erinnern, wenn ihr schon seit Jahrzehnten Werder-Fan seid. Der Scoop, der hält es gerade hier schon in die Kamera. Scoop, leg doch mal los. Worum geht's heute in dieser besonderen Folge?
Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Es geht um einen Europapokalsieg vom 6.5.1992 in Lissabon. Wie ihr hier seht, zeige ich den Schal, den ich mir natürlich damals kurz nach dem Triumph gekauft habe. Und es gab mal nach 25 Jahren eine Sonderedition, hat Werder rausgebracht, habe ich mir natürlich auch dieses T-Shirt hier geholt. Natürlich unten runter noch lebenslang grün-weiß. Ihr müsst entschuldigen, es ist natürlich total verwaschen, aber das war mir heute egal. Bei diesen Feierlichkeiten nach 30 Jahren habe ich gesagt, da muss ich das T-Shirt rauskramen. Und es geht heute in unserer speziellen Sendung halt um den Europacup-Sieg 1992. Und ich freue mich riesig, darüber zu sprechen. Größter Erfolg der Vereinsgeschichte, Sepp. Größten Erfolg haben wir nie wieder geholt. Und ich glaube, ich werden wir auch in Zukunft nicht holen. Glaube ich, weil da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich das sage. Also ein Glücksmoment. Ich weiß noch genau, wo ich damals war. Aber darauf gehen wir ja gleich alles ein, Sepp. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Und wenn ich darüber nachdenke, kriege ich immer noch Gänsehaut, obwohl es 30 Jahre her ist.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht und deswegen machen wir ja auch diese besondere Sendung, dass so ein Triumph, der einzige Sieg auch im europäischen Wettbewerb von Werder Bremen, natürlich überragend das Ganze, damals zur glorreichen Zeit der 90er. Viele von euch haben das sicherlich schon gesehen, das Spiel damals, manche vielleicht noch nicht. Es gibt natürlich auch mal die Möglichkeiten in der Historie, sich das alles nochmal in Ruhe anzuschauen. Aber die Sendung heute dient quasi dazu, euch so ein bisschen mal durch die einzelnen Runden zu führen, sodass ihr so ein richtiges Fieber nochmal bekommt auf das damalige Highlight. Und ich muss sagen, sensationell, dass man es damals geschafft hat, diesen wunderbaren Pokal, den es da noch gab, nach Hause zu bringen.
Ja, eins muss ich schon mal vorweggreifen, weil es der größte europäische Erfolg war. Wir waren ja nochmal in meinem europäischen Finale. Das will ich nur mal ganz kurz, das Negative war wirklich das Negative, dann geht es ja nur noch positiv. 2009 war ich ja auch live im Stadion in Istanbul beim Finale gegen Shakhtar Donetsk, was wir ja leider 2-1 nach Verlängerung verloren haben. Da hätten wir den zweiten europäischen Sieg gehabt, aber da verliert man leider gegen Shakhtar Donetsk, weil Diego gesperrt war, Hugo Almeida gesperrt war. Das war 2009. Auch gegen Hamburg haben wir uns durchgesetzt mit der Papierkugel. Das war das Halbfinal-Rückspiel. Und da wollte ich nur mal sagen, fast hätten wir einen zweiten Triumph gehabt, aber hat leider nicht gepasst. Und deshalb jetzt aber nur 92, Sepp. Und ich war 16 Jahre, Sepp. Wie alt warst du denn 1992?
92, 12.
12, guck mal, ich war 16, trennen uns 4 Jahre. Aber hast du denn noch Erinnerungen? Jetzt schon mal vorab, hast du irgendwelche Erinnerungen daran?
Ja, ich habe es auf jeden Fall schon gesehen, das Spiel. Mit Erinnerung ist immer so ein Thema bei mir. Manche Sachen, die bröckeln langsam. Aber ich weiß auch noch, dass ich es natürlich vom Fernseher gesehen habe, in dem Stadion. Damals war es ja mit wenig Zuschauern. Wir kommen ja später nochmal dazu, gefüllt war ein riesiges Stadion, ganz wenig Zuschauer. Und es war auf jeden Fall cool. Wir sind ja vorher auch noch Pokalsieger geworden, also ein Jahr zuvor. Sonst wären wir jetzt ja nicht dann im Wettbewerb drin. Das war ja damals alles noch geordnet, muss man sagen. Es gab halt einen Landesmeisterpokal, es gab einen Pokalsiegerpokal und der Rest hat UEFA Cup gespielt und nicht alles so ein Kuddelmuddel, dass ja jeder überall spielen darf und die alle noch dann weiterkommen, nur weil die irgendwann mal in der Champions League waren, sondern ein sauberes System. Wunderbar. Ich muss das ein bisschen hier noch ausholen. Ihr kennt das vielleicht noch von früher. Ihr habt jetzt schon das Alter mal gehört. Ich weiß auch noch, dass man die ganzen Sachen früher bei ARD und ZDF auch so die Erstrunden-Matches sehen konnte, teilweise mit UEFA Cup und so. Also 3-4 Spieler am Stück quasi nach der Schule gesehen. Und Das wurde richtig noch aufgearbeitet. Ich kann mich noch an so Sachen erinnern. Da hat dann, jetzt in diesem Fall war es, glaube ich, nicht Werder, irgendeine andere Mannschaft dann gespielt gegen ihn, isländische Mannschaft. Da haben die erstmal eine halbe Stunde lang über Island dann gesprochen und über die Stadt und so weiter. Also nicht nur Werbung und irgendwelche unsinnigen Interviews, sondern da wusstest du richtig was Bescheid. Das war Erdkunde quasi vom Allerfeinsten, wenn du Fußball früher geguckt hast. War immer ganz interessant. Also war super.
Ich will dann noch mal Stellung zu nehmen, was du gerade gesagt hast. Durch den Pokalsieg sind wir erst da reingekommen. Und da ja Werder gerade in der zweiten Liga spielt, möchte ich mal so aus meiner Erinnerung, meiner Jugendzeit sozusagen, euch erzählen. Also, es fing echt damit an, dass wir damals 3 Jahre hintereinander im DFB-Pokalfinale in Berlin waren. Es fing noch anders an. 1988 sind wir deutscher Meister geworden, hat keiner mit gerechnet, mit damals der besten Abwehr, mit 21 Gegentoren, mit Oliver Reck im Tor. Dann 89, erstes Pokalfinale in Berlin, 4-1 gegen Borussia Dortmund verloren. 90, zweites Pokalfinale gegen Kaiserslautern, 3-2 verloren. Hat Bruno Labbadia, glaube ich, noch 2 Tore gegen uns gemacht. Und 91, dann endlich alle, deshalb kommt auch der Spruch, dreimal ist Bremer recht, dreimal hintereinander im Finale. Und dann haben wir gegen Köln 1-0 geführt durch Dieter Eils. 1-1 macht Moritz Banach damals, der ja leider kurz danach tödlich verunglückt ist durch einen Autounfall. Und dann sind wir ins Elfmeterschießen gekommen und Oliver Reck hält einen Elfmeter von Pierre Littbarski. Das habe ich noch auf dem Schirm. Und Uli Borowka, die Axt, entscheidet das Spiel mit dem entscheidenden Elfmeter, wo alle denken, der knallt den Torwart, den Bodo Ilfner war damals, unser Weltmeister war damals im Tor bei Köln. Und jeder hat gedacht, der knallt den jetzt mit dem Ball durchs Tor. Und Uli Borowka ganz locker, ich weiß es noch wie heute, schön unten rechts reingeschoben, den Ball hat keiner mit gerechnet. Dann waren wir endlich Pokalsieger. Dann mache ich mal kurz weiter, Sepp, 92 Europacup-Sieger. 93 deutscher Meister, 94 wieder DFB-Pokalsieger, 95 Vizemeister, also das waren schon geile Zeiten. Ne? Also für die jüngeren User von uns, Jungs, guckt euch da in der Historie, also wir waren schon in den 80, 90er Jahren kaum zu schlagen. Sogar Bayern München hat riesen Respekt vor uns gehabt in der Zeit.
Ja, in der Zeit hast du recht. Deswegen können wir aufgrund des Alters ja auch so weit zurückkehren. Und dann schwer, mein Gott, was waren das noch für Begegnungen? Damals, mit wem du alles noch gespielt hast, du hast es erwähnt, wirklich eine geile Zeit auch. Ne? Es hat auch richtig Spaß gemacht, der Fußball. Es ging dann auch in den Mitte der 90er Jahre auch so richtig nach und nach los, dass die Stadien immer voller wurden. So Ende der 80er, Anfang der 90er war es ja teilweise noch sehr leer bei manchen Spielen. Du wirst dann nachher auch nochmal von deinen eigenen Erlebnissen berichten, wenn ihr euch da die alten Spiele anguckt. Da spielt der Werder auch teilweise zu Hause irgendwelche Europapokalspiele vor 10.000 Zuschauern oder vor 15. Also, aber gut, wisst ihr ja alle, die ein bisschen älter seid, es gab ja auch sowas wie Stehplätze ohne Dach, ja, nicht nur im Fußballmanager, sondern auch in der Realität. Da hat es nämlich ganz schön geregnet und dann wurde man ordentlich nass. Und ja, waren sicherlich alles andere Zeiten und wir wollen deswegen ja den Blick zurück. Führen. Und ich möchte gerne, bevor wir jetzt das chronologisch aufarbeiten, da du so schön angefangen hast und ich jetzt sozusagen ein bisschen die Gegenpartei Monaco, als Monaco quasi bespreche, muss ich auch sagen, das habe ich mir auch nochmal angeschaut, die waren zu der Zeit auch immer sehr gut dabei, hatten auch schon Arsène Wenger seit einigen Jahren als Trainer. Da muss ich mal kurz auf meinen Zettel schauen. Der ist nämlich. Der war von 1987 bis 1994 Trainer in Monaco, also relativ lang. Nachher auch nochmal in Arsenal, ich glaube über 10 Jahre, und ist französischer Meister in der Saison 87-88 geworden. Das mal so als grundsätzliche Information. Und zu der Zeit war halt immer ein heißes Duell mit Marseille. Deswegen für euch schon mal die Information. Wie sind die da hingekommen? Die haben im Pokalfinale 90-91, also das Pendant zu Werder quasi gegen Marseille 1-0 damals gewonnen und kam quasi so in den Europapokal der Pokalsieger rein.
Okay.
So, von daher sind wir jetzt dabei. Ich mache einfach direkt mal weiter. AS Monaco, wie gesagt, unser Gegner quasi im Finale. Aber wie ist man damals zu dem Finale gekommen? Und wir werden nachher das Finale wirklich dann etwas ausführlicher besprechen. Aber fangen wir mal mit der ersten Runde an. Ich erzähle ein bisschen was zu Monaco, das Cup als absoluter Experte mit Schal und T-Shirt, dann noch viel mehr über die Werder-Spiele. Denn die Spiele von Monaco interessieren euch hier wahrscheinlich nur erstmal am Rande. Was ich aber sagen will, Monaco auf jeden Fall in einer guten guten Phase, ist insgesamt vielleicht nochmal zum Anfang 8-mal französischer Meister, 5-mal Pokalsieger, 1-mal Ligapokalsieger und 2-mal Superpokalsieger in Frankreich. Haben es halt nicht geschafft, weil sie gegen uns verloren haben, sozusagen mal europäischen Pokal zu holen. Aber also auch eine Mannschaft, die über die Jahre einige Erfolge gemacht hat. War übrigens 1991 der letzte Pokalsieg für die Franzosen. Danach gab es das halt nicht mehr. Das Ganze fing damals an, erste Runde, noch mit Hin- und Rückspiel. Ich habe gesagt, noch klar, es gab ja gar nicht solche Sachen wie jetzt in der Champions League mit diesen Gruppenphasen, also der K.O., so wie es sein muss. Und ja, ich habe ja sogar noch ein paar Zuschauerzahlen. Also das erste Match war gegen Swansea City. Und da haben sie gespielt, erst auswärts, haben da 2-1 gewonnen vor knapp 7.000 Zuschauern. Und zu Hause haben sie da 8-0 sogar gewonnen vor auch so knapp 7.000 Zuschauern. Swansea City, die sich auskennen aktuell in der zweiten Liga in England. Und vom Namen her hat man sie sicherlich gehört, sind jetzt aber, was jetzt Erfolge angeht, auch nicht wirklich so sehr bekannt. Von daher das erstmal so als Auftakt. Da würde ich direkt den Ball mal rübergeben zu dir. Erster Gegner von Werder. Ich bin schon mal gespannt.
Ich muss jetzt schon lachen, weil du ja gerade die Zuschauerzahlen angesprochen hast. Du hast ja gesprochen, da waren damals im Europapokal 10.000 bis 15.000. Da hast du aber ganz schön daneben gelegen. Aber das sage ich dir gleich. Also erste Runde für Werder war beim rumänischen Pokalsieger FC Bacău. Da haben wir das Hinspiel. Ich muss natürlich auch einiges vom Zettel ablesen, weil ich mir nicht alles merken kann. Da haben wir das Hinspiel vor 3.000 Zuschauern in Rumänien mit 6-0 gewonnen. Die Torschützen habe ich natürlich auch. Kiwi Rufa mit einem lupenreinen Hattrick, 9. Minute, 12. Minute und 31. Minute. Dann war Rune Bratzett in der 63. das 4-0, Mirko Votar war in der 78. das 5-0 und Frank Neubart in der 80. Minute das 6-0. Somit sind wir dann mit einem guten Polster zurück nach Bremen gefahren und das haben wahrscheinlich auch die Zuschauer gedacht, weil ich habe bei mir 27 Ausrufezeichen dahinter gemacht beim Rückspiel in Bremen. Sepp, waren 3.021 Zuschauer. 3.021, also mit deinen 10.000, 15.000 hast du knapp daneben gelegen. Auf
jeden Fall. Das ist krass, da waren ja bei den beiden Spielen, selbst bei den Monegassen, dann mit 7.000 ja das Doppelte schon. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so wenig da waren, aber gut.
Ich auch nicht.
Hat vielleicht noch nicht gezogen und wahrscheinlich war es schöner auf Sky, in Anführungsstrichen, das zu gucken im Fernsehen.
Genau. Also ich musste so lachen. Wie gesagt, ich könnte euch das gerne zeigen. Ich habe hier 27 Ausrufezeichen dahinter gemacht. 3021 Zuschauer im Bremer Weserstadion beim Europapokalabend. Das Spiel ging 5-0 aus. Auch haben ganz schnell für klare Verhältnisse gesorgt. 1-0 Stefan Kohn nach 6 Minuten. 2-0 Dieter Eils nach 9 Minuten. 3-0 Stefan Kohn nach 17 Minuten. 4-0 macht wieder Rune Bratzett nach 60 Minuten und 5-0 Marco Bode nach 71 Minuten. Somit also insgesamt vor 6.000 Zuschauern, wenn man beide Runden zusammenzählt, und 11-0 Tore für Werder, hatte Werder dann die erste Runde überstanden.
Aber Respekt, Rune Bratzett schießt jedes Spiel ein Tor, ne? Als
Libero.
Ja, nicht
schlecht.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Also man merkt schon so ein bisschen, so die Auftaktgegner, durchaus machbar für beide Mannschaften, hätte ich jetzt gesagt. Jetzt komme ich aber zu einer Mannschaft auf Seiten von Monaco. Das war jetzt schon es ist jetzt das Achtelfinale schon, also erste Runde Achtelfinale. Hier geht es ratzfatz, ja. Europapokal, der Pokalsieger, da wird nicht lange hin und her gezappelt, sondern da geht es ans Eingemachte. Und zwar war das nächste Match gegen IFK Norrköping. Und dann dachte ich mir, den Verein habe ich ehrlich gesagt persönlich noch nie gehört gehabt. Aber, muss man sagen, die spielen auch aktuell noch in der ersten schwedischen Liga und sind sage und schreibe 13-facher schwedischer Meister, 6-facher schwedischer Pokalsieger. Also schwedische Meisterschaft, letzte von 2015 und davor in den 80ern und halt 60er Jahren. Aber da merkt man schon interessante Mannschaften, die es damals gab. Da wurde auch erst auswärts wieder gespielt. Da habe ich dann ähnliche Zuschauerzahlen. Ich runde die mal so ein bisschen auf, wie du. Knappe 4.500 bis 5.000 Zuschauer in Schweden. Und da hat Monaco 2-1 gewonnen. Und dann das Rückspiel zu Hause vor knapp 4.000 Zuschauern. Naja, gut, aus Swansea City kommen sie wahrscheinlich mehr rübergekommen. Dann nach Frankreich als vielleicht aus Schweden. Und da haben sie 0-0 gespielt. Also haben sie eigentlich nur durch das den Auswärtssieg quasi gerettet. Damals natürlich ja noch die Regel, dass Auswärtstore mehr zählen, ist ja seit dieser Saison abgeschafft. Denkt auch noch daran, damals, man konnte den Ball zum Torhüter zurückspielen. Ja? Also hast du immer Einwurf gemacht, zum Torhüter zurückgespielt, der hat zu dir gespielt, du wieder zum Torhüter. So ging das die ganze Zeit. Eine komische Regel damals, aber wer da auch nochmal gespielt hat, selber, der weiß es noch. Also so ging es mit wenig Zuschauern quasi dann Richtung Viertelfinale schon. Das Achtelfinale hat ja dann Monaco bravourös sozusagen überstanden. Sehr interessant jetzt noch als Anekdote. Beides Mal auswärts 2-1 gewonnen. Zu Hause noch kein Gegentor.
Okay, dann schiebst du den Ball wahrscheinlich wieder zu mir rüber.
Genau.
Achtelfinale Werder Bremen haben wir gespielt gegen den bulgarischen Pokalsieger Ferencváros Budapest. Also ein renommierter Verein in Bulgarien, mehrfacher Meister, auch mehrfacher Pokalsieger. Und auch sehr viele Deutsche, die schon gespielt haben, beziehungsweise trainiert haben. Der letzte Deutsche, der trainiert hat, war Thomas Doll, weiß ich noch auf jeden Fall. Da waren schon einige Deutsche da. Also jetzt Zuschauerzahl. Zweite Runde, Ferencváros Budapest im Weserstadion. Da dachte ich, da kam ein bisschen mehr, aber da war es wirklich nur ein bisschen mehr. Wir hatten bei dieser Begegnung im Weserstadion selbst nur 7.500 Zuschauer.
Aber immerhin schon richtig gesteigert, ja? Das war jetzt
Gesteigert
auch
schon.
Achtelfinale gewesen.
Ja, Achtelfinale 7.500. Ja, das Spiel haben wir 3-2 gewonnen, das Hinspiel. 1-0 erzielte Frank Neubart in der 28. 2-0 Klaus Allos in der 33. Und dann der Wunderstürmer von Ferencváros Budapest heißt Lipsai. Der hat das 2-1 gemacht in der 35. Minute. Dann haben wir kurz vor der Pause Frank Neubart wieder Mr. Europacup das 3-1 für Werder gemacht in der 40. Minute. Und in der zweiten Halbzeit schießt Werder leider kein Tor. Nur wieder der Superstürmer von Budapest, Lipsai, macht in der 73. Minute das 3-2. Was damals natürlich, Sepp, du hast es gerade erklärt, mit der Auswärtstorregelung ein ganz gefährliches Ergebnis war, ne? Wir haben zwei Tore auswärts geschossen, 3-2. Also, die wären mit einem 1-0 Heimsieg, wäre Werder raus gewesen und Budapest wäre weiter gewesen. Ne? Also, das war so. Beim Rückspiel waren dann immerhin 25.000 Zuschauer in Budapest. Also, das war ja schon mal was anderes als 7.500 in Bremen. Und da haben wir locker flockig 1-0 gewonnen. Also, kam nie ein Bedrängnis oder so, war ein souveränes Spiel. 48. Minute, Marco Bode macht das entscheidende Tor. Und insgesamt 4-2, also Budapest geschlagen. Und somit standen wir dann im Viertelfinale.
Wer hat jetzt hast du noch die anderen Torschützen?
Ich habe ja gerade gesagt, das Hinspiel habe ich doch gerade gesagt und Rückspiel war nur
Ja.
Bode, das 1-0.
Okay. Ja, dann treffen wir uns quasi im Viertelfinale wieder. Und jetzt kommen hier bei meiner Übersicht schon langsam die Namen, die man schon rauf und runter beten kann. Und da fange ich dann an mit einem Gegner beim AS Monaco, nämlich AS Rom, die
Okay.
Roma. Da ging es. Die haben es jetzt wirklich hier bisher immer gehabt, immer auswärts bisher, auch da in Rom vor. Jetzt muss man sagen, ist ja dann, wir haben ja 92. Vorher war ja noch vor 2 Jahren die WM, da waren immerhin 40.000 da im Stadion.
40.000, Respekt.
40.000. Und diese 40.000 haben diesmal kein 2-1-Sieg für den AS Monaco, sondern ein 0-0 gesehen. Also auch da natürlich muss man sagen, eigentlich auch kein optimales Ergebnis, was ist darauf hingewiesen, nämlich mit dem 1-1 wäre ja Rom auch weiter. Und das Heimspiel war dann ein bisschen später vor 18.000, also auch da haben sie sich dann nochmal gesteigert. Höchste Zuschauerzahl quasi für Monaco und haben 1-0 gewonnen. Also das Ergebnis, was man als Spitzenmannschaft braucht, knapper Sieg. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, das ist immer noch weiterhin. Weiße Weste zu Hause, 3-0. Da weiß man, wie es geht.
Nicht schlecht. Also auch gerade die Zuschauerzahlen, dass in Monaco 18.000 waren, weil wenn ich
Genau.
mich so daran zurückerinnere, wenn man früher als Kind oder Jugendlicher Übertragungen aus Monaco gesehen hat, da sprach man immer so von 10.000 bis 12.000, wenn das, was ich in Erinnerung habe, weil die auch nur so ein kleines Stadion hatten. Ich glaube, mit 18.000 war das Stadion schon fast ausverkauft. Die hatten ein ganz kleines Stadion auf jeden Fall, meine ich.
Genau,
Also.
ich weiß es gerade nicht, die Kapazität von damals, aber ich bin beides, dürfte nicht viel mehr als mittlere 20er
Genau.
gewesen sein. Aber jetzt, wo wir so schön drüber reden, klar, Rom, Monaco ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weit. ohne dass ihr es ausgerechnet habt, aber das ist natürlich dann schon möglich, war ja mein Viertelfinale. Ihr wisst ja, das war, also damals halt, das war auch viel besser, der Modus, fand ich. Direkt K.O. Und du hast halt auch die ganzen Mannschaften gespielt, wenn du da dir über die Jahrzehnte quasi oder mehrere Jahre mal europäisch dabei war, da hast du auch interessante Mannschaften, muss man auch bedenken, dass man ja viele gar nicht so richtig kannte, weil das ja gar nicht mehr so verbreitet war mit Internet etc. gab es ja noch gar nicht. Und das heißt, du kanntest die Mannschaften ja auch gar nicht großartig. Woher auch, ne? Also, wenn wir jetzt AS Rom oder so nehmen, wurde ja auch nicht übertragen. 1992 konnte man, glaube ich, in Deutschland nirgendwo jetzt irgendeine italienische Liga sehen oder selbst eine Zusammenfassung gab es dann noch nicht, meine ich.
Und Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, AS Rom war echt ein Top-Verein in Italien. Da hat ja auch unser Rudi gespielt, ne? Rudi Füller hat ja jahrelang in AS Rom gespielt. Und zu der Zeit war ja natürlich auch AS Rom richtig erfolgreich. Also war schon klar, dass 40.000 Rom im Stadion war. Das war schon eine gute Sache, gute Anekdote, definitiv.
Ja. Ja, und wo du ihn ansprichst, der hat auch gespielt, der Rudi Füller.
Ja, ja, echt, da war er noch in AS Rom, weil er ist nämlich 93, zwei Jahre später, war er ja der erste Gewinner der Champions League mit Olympique Marseille, was du gerade angesprochen hast, im Münchner Olympiastadion. Da hat er gewonnen mit Olympique Marseille 1993. Ah, dass er da noch bei AS Rom war, cool, okay.
Und zwar mit Ruggero Rizzitelli, vom Namen her sagt mir das auch noch was.
Ist nachher nach Bayern gegangen.
Und wo wir jetzt gerade darüber reden, ein bisschen ja, ausholen, auch Ike Hässler hat auch gespielt.
Bei AS Rom. Geil. Guck mal, zwei Weltmeister, die bei AS Rom gespielt haben. Überragend gut.
Genau. Also man sieht das, so passt es ja, genau. Sehr, sehr spannende Geschehnisse. Ja. Ja. Von daher geht es jetzt der Ball wieder rüber zu den Weltmeistern von Werder Bremen.
Genau, richtig. Das Viertelfinale war da ein ganz geiles Ding. Die Bremen haben schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Es wurde uns zugelost, Galatasaray Istanbul. Und warum haben die Bremer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen? Weil sie halt vom Auswärtsspiel im Weserstadion Respekt hatten. Ich habe dir gerade gesagt, erste Runde 3.000 Zuschauer, zweite Runde 7.500 Zuschauer. Ne? Und ich kann mich noch genau daran erinnern an das Spiel. Es waren 30.000 insgesamt im Stadion. Ich weiß, dass ich vor dem Fernseher gesessen habe. Und es waren echt gefühlt 20.000 Türken im Stadion. Und die haben riesen Randale gemacht, weil die auch nach 33 Minuten durch Kosecki in Führung gegangen sind und damit auch in die Halbzeit gegangen sind. Das Spiel lief weiter. Istanbul war immer die bessere Mannschaft. Und dann haben wir aber zum Glück das Spiel noch gedreht. Und zwar 1-1 in der 79. Minute durch Stefan Kohn. Und jetzt kommt ein überragender Spieler von Werder Bremen, der, glaube ich, nie viele Einsätze hatte, aber einen richtig großen Anteil hat an das Weiterkommen im Viertelfinale. Ich weiß gar nicht, ob du den Namen noch kennst, Sepp. Marinus Bester hat uns in der 85. Minute das 2-1 geköpft. Der hat, glaube ich, zwei oder drei Jahre bei uns gespielt und hat da jahrelang beim HSV gespielt. Der ist zum HSV gegangen, auf jeden Fall. Und der hat ganz glücklich, das war so eine lange Flanke und der war so gefühlt 1 Meter oder 90, 2 Meter groß und hat den Kopf mal richtig reingehämmert. Und damit haben wir das Spiel noch 2-1 gewonnen. Und war es natürlich trotzdem eine sehr heikle Ausgangssituation. Nochmal Auswärtstorregel, ich kann das Gleiche sagen wie bei Budapest. 3-2 gewonnen, jetzt 2-1 gewonnen. Also ein 1-0-Sieg für Istanbul im Rückspiel und Istanbul wäre weiter gewesen. Und jetzt kann ich wenigstens anfangen mit einigen Anekdoten, weil ich mich haargenau daran erinnern kann. Das Rückspiel in Istanbul, ob du es glaubst oder nicht, Sepp, weiß ich wie heute, war Anstoß 13 Uhr.
Oh.
Und der Scoop war 16 Jahre, war in der 9. Klasse auf dem Gymnasium und hatte in der 7. und 8. Stunde Sport. Das heißt also für mich, 13 Uhr, 2 Stunden Sport. Ja, geht doch nicht. Ich war ja schon als 16 Jahre ein total heißer Werder Bremen-Fan. Und dann bin ich damals zu meinem Sportlehrer gegangen. Weiß ich noch heute, Herr Grenz ist leider schon vor kurzem verstorben. Ein super patenter Typ und der wusste, wie fußballverrückt ich bin. Er war selber Fußballer, hat noch alte Herren damals gespielt und so weiter und so fort. Und da bin ich echt, liebe User, zu ihm hingegangen und gesagt, Herr Grenz, kann ich nicht heute die Sportstunde ausfallen lassen? Werder Bremen, Viertelfinale Europacup, die haben jetzt Anschluss. Da hat er mich nur angeguckt. Jetzt haben die Anschluss. Markus, sieh zu, dass du nach Hause kommst. Tschüss, bis morgen. Eine geile Aktion des Lehrers, werde ich absolut nie vergessen. Auf jeden Fall, aber dann geht's weiter, Sepp. Dann geht's weiter, ich mache den Fernseher an und denke.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall, wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.